willkommen zu dieser Fishbowl jetzt. Wir haben zwei Fishbowls. Das ist die erste von zweien, die auch in diesem Jahr wieder mit Grüßen aus der Praxis übertitelt ist. Also es soll um Erfahrungen gehen aus aktuellen Filmprojekten, um Reflexionen, um den Austausch über das Sparen, Streiten und das Finden von Lösungen. Und die Frage dabei lautet, oder eine Frage dabei lautet, warum ist die Sicherung der Lebensgrundlage gerade für Menschen in der Filmbranche manchmal so schwierig? Und Ergebnisse aus dieser Runde will ich dann gern mitnehmen in die nächste Fishbowl, wo die ganzen, sag mal, EntscheiderInnen sitzen. Da sind sie auch schon, also sie hören uns zu und können dann vielleicht die eine oder andere Frage später beantworten. Und wie Sie, ihr seht, ist hier auch noch ein Platz frei, Fishbowl eben. Also wenn wir hier eine Weile gesprochen haben, seid ihr sie eingeladen, hier Platz zu nehmen und vielleicht noch die eine oder andere Frage und Anmerkung zu stellen. Ich stelle kurz die Runde vor in alphabetischer Reihenfolge. Andreas Hammer, Schauspieler, Autor und Produzent. Jana Lotze, genau, entschuldige, von der Produktionsfirma Oma Inge Film, Producerin, Produzentin. Dann Dina Münchow, Produzentin und Filmemacherin von der Produktionsfirma Farbfilme. Sören von der Heide, er ist Produktionsleiter und auch Inhaber der Firma Filmdienstleistungen. Und Jonas Wolter, Musiker und Musikverleger, du wirst gleich noch erzählen, was du noch alles machst. Und die Firma heißt Teleskop Musikproduktion. Herzlich willkommen hier. Und ich würde gerne mit den Praxisberichten beginnen und dann werden wir vielleicht die ein oder andere Problematik nochmal vertiefen, die sich hier auftun wird. Und ich fange mit dir an, Dina. Dina, jetzt habe ich es, aber gleich habe ich es. Genau. Ich würde mal sagen, die Situation im Film lässt sich vielleicht mit so beschreiben, der Fernsehmarkt ist unter Druck geraten in den letzten beiden Jahren, hat sich verändert, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Druck ist, es gibt einen Fachkräftemangel, steigende Löhne, also nicht ganz unkomplizierte Situation. Vor diesem Hintergrund, wie sieht es aus bei den Farbfilmern? Erzähl mal.
Ja, danke für die Einladung. Das ist schön, da jetzt auch mal in großer Runde drüber sprechen und gemeinsam reflektieren zu können. Ja, genau, wir merken das natürlich auch sehr. Wir sind seit 20 Jahren jetzt am Markt, haben viel Fernsehproduktionen gemacht und da findet halt eine sehr große Konzentration statt. Also viele Sendungen werden, also Sendeflächen werden zusammengelegt, um größere Projekte zu machen mit mehr Reichweite und mehr ja, Sichtbarkeit für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist sicherlich auch sehr sinnvoll, aber das macht es natürlich für viele Produzenten jetzt ja, sehr schwer, dann da auch noch zum Zuge zu kommen, vor allen Dingen für Produzenten hier aus dem mitteldeutschen Raum, die jetzt nicht unbedingt immer so einen riesen Background haben, wenn dann auch Firmen aus, weiß ich nicht, Bayern, Hamburg mit sehr großen Projekten hier starten, wo wir dann oft nicht mithalten können. Genau, aber nichtsdestotrotz, ja, es geht immer auf und ab, kennen wahrscheinlich alle aus der Filmproduktion, haben wir aktuell gut zu tun und stellen uns auch ein bisschen breiter auf, planen jetzt gerade unseren ersten Kinofilm, unterstützt von der MDM und genau, irgendwie findet man dann doch seine Wege.
Genau, das ist die Förderung, die ihr auch bekommen habt für die Stoffentwicklung, für den ersten Kino-Doc-Film. Ja. Kannst du dazu schon was sagen, oder?
Ja, genau. Der Film heißt Die Schule der magischen Töne und es geht um die magische Wirkung von Musik. Es geht um SchülerInnen, die nicht nur Deutsch und Mathe in der Schule lernen, sondern mit Musik quasi vom ersten Tag in der Schule an lernen, in einer ganz normalen Grundschule. Wir haben verschiedene Schulen da im Blick. Ja, es geht auch darum, einfach zu zeigen, wie wichtig das ist, dass diese künstlerischen Fächer irgendwie, die ja auch immer unter Druck sind, Musik, Kunst, wie wichtig die fürs Lernen und für die Gesellschaft sind und genau.
Wie gut läuft die Zusammenarbeit mit der Förderung, mit der MDM?
Also wir sind da gerade ganz am Anfang, es war unser erster Förderantrag und er ist bewilligt worden. Insofern sind wir da ja sehr glücklich und sind da natürlich auch noch nicht so erfahren. Und da fühlen wir uns sehr gut unterstützt, auch die ersten Schritte jetzt so zu gehen, wenn wir da manche Sachen noch nicht im Blick haben, funktioniert sehr gut.
Welche Projekte habt ihr noch? Habt ihr noch parallel andere, vielleicht auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Genau, also wir machen auch weiterhin Fernsehproduktionen, eben auch größere Projekte jetzt, machen gerade eine Sendung für ARD Wissen, die auch sehr groß aufgestellt ist, genau, aber es sind eben sehr lange Entwicklungszeiträume, also da haben wir 3 Jahre daran gearbeitet und können jetzt drehen. Und jetzt muss es sehr schnell gehen. Das ist halt immer eine sehr große Herausforderung, gerade Stichwort Fachkräfte dann. Dass es jetzt so konkret wird, dann das ganze Team noch zusammenzubringen, ist eine Herausforderung.
Du hast ja schon angerissen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich verändert. Also es gibt jetzt weniger Produktionen, zumindest im Doc-Filmbereich. Dann so eine sogenannten Leuchtturmprojekte, die dann aber teurer sind. Das heißt, im Grunde können am Ende weniger was machen. Betrifft euch das auch, diese Entwicklung?
Ja, was uns vor allen Dingen betrifft, sind die immer länger werdenden Entwicklungszeiträume, die man ja irgendwie überbrücken muss und wo man auch vorher ja nicht weiß, ob das am Ende zum Erfolg kommt. Also wir entwickeln sehr lang und kriegen dann auch viel positives Feedback, aber davon kann man natürlich nicht leben. Und das ist immer erst ganz am Ende, dass es dann sicher ist, irgendwie, dass das jetzt funktioniert. Und es gibt natürlich auch viele Projekte, die nicht funktionieren. Das war jetzt auch schon in der letzten Gesprächsrunde Thema, niedrigschwelligere Angebote, irgendwie Fördermöglichkeiten, gerade auch für Autoren. Also ich habe die Firma ja zusammen mit meinem Mann, Stefan Niskowski, der ist auch da und ist halt auch Autor. Und gerade die Autoren sind halt immer sehr unter Druck, zu entwickeln und das natürlich schwer finanzieren zu können.
Und der Arbeitskräftemangel, den du angesprochen hast, wie löst ihr das dann?
Ja, man guckt halt, ja klar, deutschlandweit dann. Also wir sind ja jetzt im Fernsehbereich nicht darauf angewiesen, dass das jetzt Arbeitskräfte von hier sind und muss dann halt sehen, dass man das so löst.
Ihr arbeitet auch für den SWR, wenn ich das sagen darf. Wie funktioniert das?
Also das ist jetzt auch relativ neu, weil Sendeflächen, die es da beim MDR, also wir machen auch viel Kinderdokumentarfilm und das ist jetzt, was der MDR da dem KiKA zugearbeitet hat, auch viel, wird auch in einzelne Projekte gesteckt, wo dann alle Gelder dort sind. Und deshalb haben wir uns da jetzt mit unseren Projekten eben auch deutschlandweit umgeschaut und waren ganz erstaunt, dass da eine große Offenheit gibt, auch vom SWR dann Projekte zu machen, die hier sind. Und wir sind da jetzt, also der Dreh startet erst nächstes Jahr. Also wir sind gerade im Bereich, dass wir das Treatment schreiben und bisher funktioniert es gut.
Alles klar, vielen Dank bis hierher. Dina, ich mache mal jetzt weiter mit Jana. Jetzt habe ich es richtig im Blick, ein ähnliches Segment, aber auch wieder nicht, denn ihr macht ja Spielfilme. Oma Inge Film heißt deine Produktionsfirma und die ist bekannt geworden durch den Film Systemsprenger, den, glaube ich, jeder kennt. Aber vielleicht kannst du uns kurz noch was zu Oma Inge Film sagen.
Ja, ich habe draußen gemerkt, dass meine Stimme so ein bisschen weggeht. Ich hoffe, sie hält durch. Erstmal auch vielen Dank für die Einladung, schön mit euch hier zu sitzen. Genau, wir sind so ein bisschen, ja, ähnliches Segment, aber unser Schwerpunkt liegt bei Kino. Wir haben auch die Besonderheit, dass wir mit der Firma in 2 Förderregionen beheimatet sind. Die Oma Inge Film gibt es seit 2015 in Hamburg. Und wir haben vor 2 Jahren, also meine Partnerin Frauke Kolbmüller und ich haben uns tatsächlich bei Systemsprenger kennengelernt, weil wir da zusammen die Produktionsleitung gemacht haben, sie jetzt co-produziert. Und haben vor 2 Jahren die Oma Inge Film hier in Leipzig quasi nochmal gegründet, als eigenständige Firma, aber wir agieren unter dem gleichen Label sozusagen und werden und möchten auch kreativ quasi als Zusammenhang wahrgenommen werden. Genau, das sind wir. Wir sind im Moment 3 Frauen, wir haben noch eine Producerin in Hamburg, wir bekommen jetzt Ende des Monats September noch eine Trainee in Hamburg dazu, dann werden wir 4 Leute sein. Und alles, was Dina sagt über lange Entwicklungszeiten, kann ich absolut unterschreiben. Wir entwickeln sehr viel, wir haben aktuell an beiden Standorten 12 oder 13 Projekte, an denen wir arbeiten, die in unterschiedlichen Phasen sich befinden. Wir haben dieses Jahr unseren ersten Fernsehfilm gemacht, worüber wir sehr dankbar sind, weil der unser Jahr gerettet hat. Weil wir nämlich in der Situation sind, so wie viele kleine unabhängige Firmen, dass wir die Kinoprojekte, die wir für dieses Jahr geplant haben, alle schieben mussten. Weil die Finanzierung nicht zustande gekommen ist. Also ich möchte die Regionalförderung und vor allem auch die MDM da ausnehmen. Wir fühlen uns da sehr gut unterstützt. Auch wir haben bisher eine Förderquote von 100% bei der MDM. Sondern tatsächlich die beiden Nadelöhre, vor denen wir immer wieder stehen, sind einerseits die Sender, weil es einfach gerade auch im Bereich Nachwuchs oder noch nicht ganz so etablierte RegisseurInnen einfach sehr, sehr wenige Sendeplätze gibt für Kinokoproduktionen, die halt sehr stark umkämpft sind, was es auch tatsächlich hier in der Region nicht so einfach macht, weil es halt aktuell beim MDR nur diesen einen Debütplatz im Jahr gibt. Zum anderen ist es aber auch die Förderung des Bundes, also PKM. Ich glaube, das können auch alle ProduzentInnen hier im Raum unterstützen. Also ich habe jetzt irgendwie neulich die Zahl gehört, dass in der letzten Sitzung wohl 53 Projekte lagen, von denen dann 7 oder 8 gefördert wurden. Das heißt, da ist die Förderquote einfach so super niedrig und das ist wie so ein Lotteriespiel geworden. Und das hat im Frühjahr tatsächlich für 2 Projekte für uns, einmal der Sender, einmal die BKM, das aus für dieses Jahr bedeutet. Und das ist vor allem bei dem einen Projekt sehr bitter, weil das nämlich schon seit 5 Jahren bei uns liegt und wir schon letztes Jahr gefördert wurden aus den Regionalförderungen und im Moment nicht wissen, was damit passiert.
Jetzt hast du gesagt, dieser eine Film hat euch übers Jahr gerettet, aber wie geht man sonst mit dieser Situation um? Also ich stelle mir das sehr schwierig vor.
Also die Situation hatten wir jetzt so auch dieses Jahr zum ersten Mal, dass wir quasi wirklich einen Plan aufgestellt hatten, der auch gut aussah und dann einfach so innerhalb von wenigen Tagen Ende März komplett zusammengeklappt ist. Das war auch im April nicht einfach und wir haben natürlich auch sehr ernsthafte Gespräche geführt, auch darüber, können wir das weiterführen, können wir das nicht weiterführen. Das hat vor allem mit meinem Hintergrund zu tun, ich habe lange als Produktionsleiterin gearbeitet, natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, okay, gut, dann gehen wir halt raus und verdienen unser Geld woanders und entwickeln halt nebenbei weiter, bedeutet aber natürlich auch, dass der Fokus von den eigenen Projekten weggeht und das natürlich noch länger dauert. Deswegen haben wir es bisher geschafft, das zu schiffen und sozusagen zu vermeiden. Aber so diesen Fallback-Plan gibt es immer, ist natürlich aber im Sinne des Unternehmens nicht sehr zielführend. Und ich glaube, dass das, was wir halt machen, ist jetzt auch, das ist jetzt kein Geheimrezept, aber wir versuchen halt wirklich immer, genauso viele Projekte zu betreuen, wie wir leisten können und da halt darauf zu achten, dass wir die sehr unterschiedlich aufstellen, was die Projektphase angeht, was auch die Erfahrungen der Talents, mit denen wir arbeiten, angeht, also auch die Finanzierungschancen quasi angeht. Wir haben jetzt auch, steigen jetzt gerade auch bei 2 Projekten als minoritäre Co-Produzentinnen mit ein, also versuchen das quasi einfach so ein bisschen zu diversifizieren in den Projekten, die wir haben. Und dann ist es natürlich auch eine große Portion Optimismus und Glück, aber auf die man setzen muss.
Genau, hast du mir auch gesagt, die Situation ist schon von der finanziellen Unsicherheit geprägt. Das ist so was, das Damoklesschwert, was immer drüber schwebt.
Ja.
Okay, wir werden mal gleich sehen, was man da ändern kann oder wie es besser laufen könnte. Sören von der Heide, deine Firma Filmdienstleistungen hast du 2003 gegründet, aber im Moment arbeitest du nicht so viel darin, sondern als Produktionsleiter in Berlin. Vielleicht kannst du kurz erklären, was du im Moment machst.
Sehr gerne. Hallo, ich freue mich über die Einladung. Finde ich, glaube ich, auch ein Novum, weil man so als Dienstleister in der Branche ja, glaube ich, weniger gehört wird. Ich habe meine Firma 2003 gegründet, hier in Leipzig und habe Location Scouting betrieben, Location Management, also Motivaufnahmeleitung, das gesamte Genehmigungsverfahren gemacht. Wir sind eine spezialisierte Firma auf Absperrung und Blocken für Filmproduktion. Das lief auch sehr gut in den ersten Jahren. Dann, wie es in der Branche so ist, es sind immer Wellen, Produktionen kommen, dann gibt es wieder Phasen, wo weniger passiert. Ich war zu der Zeit, glaube ich, auch gut beraten, mich da auch so aufzustellen, dass man klein bleibt, nicht zu viel investiert in Menschen und Material, die man anstellt, sondern nur für Projekte eben engagiert. So wie das im Produzentenbereich ja ähnlich ist. Und natürlich ist man als Selbstständiger, hat man immer auch diese Angst, kommt der nächste Auftrag, wo kriege ich mein Geld her? Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, muss ja auch gucken, wie es weitergeht und muss da eine Sicherheit schaffen. Und deswegen habe ich zum einen mich etwas breiter aufgestellt, weil ich dann noch eine Dependance in Thüringen gegründet hatte, in Erfurt, Filmdienstleistungen Erfurt und auch in Halle ein Büro hatte und somit quasi auch für Produzenten das Spektrum der Förderfähigkeit abgedeckt habe. Aber nichtsdestotrotz kommt irgendwann der Punkt, wo auch Konkurrenz nachwächst, was ja normal ist, wo man dann auch nicht alle Aufträge annehmen kann oder es eben Einschnitte gibt in der Auftragslage. Und somit habe ich angefangen, mich wieder als Startposition zu verdingen. Und das fing zum Beispiel an mit dem Projekt 24 Wochen, ein Abschlussfilm der Filmakademie, Und da habe ich die Produktionsleitung übernehmen dürfen und so bin ich dann, habe dieses andere Standbein aufgebaut. Und ich glaube, das ist etwas, was man in dieser Branche mitbringen muss, sich breit aufzustellen, open-minded zu sein und zu gucken, was funktioniert jetzt oder was kann ich noch.
Und jetzt bist du, wenn ich sagen darf, Produktionsleiter bei Jenseits der Spree, beim ZDF hauptsächlich, oder?
Ja, es ist halt eine Fernsehserie, die dreht relativ kontinuierlich. Da empfinde ich das gerade als großes Glück, eine Planbarkeit über das Jahr zu haben, zu wissen, gut, ich bin jetzt gerade dabei, die nächste Staffel zu kalkulieren, aber zu wissen, es ist gewollt vom Konkurrenzsender ZDF. Und man hat da eine Perspektive. Und das ist natürlich insofern misslich, dass man ja hier verwurzelt ist, emotional, familiär und natürlich auch Produzentenprojekte hier betreuen möchte. Aber es eben die Konstellationen mitunter in Berlin sich besser ergeben haben für mich aktuell.
Also du würdest schon gern, wenn es ginge, würdest du schon?
Natürlich würde ich gerne in Leipzig das schlafen.
In Und deine Firma gibt es auch noch, ne?
Also meine Firma gibt es, genau. Also es gibt jetzt ja gerade wieder den Plan, einen ZDF-Fernsehfilm in Leipzig zu drehen und dafür habe ich gerade einen Drehort recherchiert.
Super. Gut, vielen Dank bis hierher. Dann haben wir Jonas Wolter. Bei dir hat sich auch einiges verändert in den letzten Jahren, kann man so sagen, oder ist einiges in Bewegung. Deine Firma heißt Teleskop Musikproduktion. Teleskop ist auch eine Band, also die auch, so habe ich es abgespeichert, Musik macht. Was macht die Firma?
Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung. Ich mache hier in Leipzig Teleskop Musikproduktion zusammen mit Sebastian Bode, meinem Kollegen, der ist auch da. Wir haben uns kennengelernt, eigentlich als Band. Wir haben eine Band schon lange zusammen, 15 Jahre, glaube ich, die heißt Wooden Peak und kommen so aus der Welt von...
Die Band heißt anders, genau.
Genau, wir machen Alben und gehen auf Tour. Und so ist das Schaffen mit Teleskop eigentlich auch so mit einem Bein in der Filmwelt zu Hause und mit dem anderen auf dem Musikmarkt, wenn man so möchte. Wir haben angefangen... uns ein Standbein aufzubauen für Auftragskompositionen, also sowohl fürs Theater als auch für Film, auch so tonales Sounddesign für Hörspiel zum Beispiel. Und haben dann irgendwann unsere Instrumentalunterrichtsjobs aufgehört vor 5 Jahren mit dem Fokus auf Film, also hauptsächlich Komposition für Dokumentarfilme, was zunächst sehr gut ging. Genau, und dann gab es wie bei allen ziemlich viel Slalom über die Corona-Zeit. Also der Plan war so ein bisschen, wir haben dann bestimmt Angestellte, können noch viel mehr im Studio sein, dann gibt es vielleicht jemanden für das Organisatorische. Und jetzt sind wir nach wie vor zu zweit und es gibt nur engagierte Freelancerinnen für Projekte, die wir machen. Und es ist jetzt gerade gar nicht so viel im Film, also momentan ist eher Theater. Und wir haben so seit dem letzten Jahr eine Situation, wo, glaube ich, die unternehmerische Angst so ein bisschen zum Vorschein kommt, mit was kommt als nächstes, wie lange hält das vor, hat man noch Lust so auf die Sorge wegen dem nächsten Auftrag. Genau. Und seitens der Förderer ist es recht häufig so, dass wir Projekte uns ausdenken, die in irgendeiner Weise einen Musikbezug haben, manchmal auch Film. Ein paar Mal waren wir für MDM-Projekte eben als kompositorischer Dienstleister dabei. Und wenn wir uns Projekte ausdenken, wie zum Beispiel unsere Konzertreihe Teleskop Radius, das ist eine Konzertreihe für Ambient-Musik und Videokunst im Multikonowitz hier in Leipzig, dann fragen wir meist eher bei der Kulturstiftung Sachsen nach oder beim Musikfonds auf Bundesebene.
Du hast aber gesagt, es reicht eigentlich nicht so richtig, um für zwei Leute sozusagen übers Jahr zu kommen. Es ist doch immer relativ knapp. Darum geht ihr auch ein bisschen noch an andere Bereiche jetzt?
Genau, es war so ein bisschen auch gemessen an der aktuellen politischen Lage. Also wenn man sich so fragt, wenn wir jetzt ein Album machen, werden wir in der Welt nichts verändern. Wenn man Filme macht, vielleicht auch nicht so richtig viel. Was kann man tun, um irgendwie so ein bisschen so ein sinnstiftendes Moment zu haben? Und deswegen haben wir wieder angefangen, in die pädagogische Richtung zu gehen, zumindest zum Teil, und engagieren uns für, also mit Musikbezug in Projekten, für politische Bildung mit Jugendlichen, jetzt gerade eigentlich im ganzen Bundesgebiet. Und dann haben wir noch versucht, mit einer Art Produkt der Situation zu begegnen, dass gerade im Fernsehen immer seltener sich eine Komposition geleistet wird. Es wurde ja schon immer viel mit bestehender Musik gearbeitet. Nämlich haben wir eine Verlagsedition gegründet mit einem Mutterverlag hier in Leipzig und haben die ganze Musik von ungefähr 20 UrheberInnen, also es sind Bands dabei, SolokünstlerInnen, in eine Musikverlagsedition zusammengefasst, um die verstärkt Filmeditoren und Regie anzubieten, um diese Musik zu benutzen und direkter Ansprechpartner und so ein bisschen auch eine Alternative zu sein zu gängigen Stockmusikplattformen, die sehr viel benutzt werden, mit dem Ziel, dass Musik, die es auf dem Markt schwer hat, über Tantiemen, die aus der Ausstrahlung generiert werden, durch Einkommen unterstützt werden.
Und ihr wollt in den Podcast-Bereich gehen, darf ich das sagen?
Achso, ja, das ist eine aktuelle Idee, wenn man jetzt sich auf die Sorge bezieht, was passiert nach den Landtagswahlen, wie reagiert man auf schrumpfende Fördertöpfe. Die Idee ist, oder vielleicht der Ursprung, na, dann braucht man eben einen Goldesel aus der Wirtschaft vielleicht. Und weil wir den Podcastmarkt für sehr aktuell halten, sind wir gerade in Gesprächen mit einem Partner, wo es vielleicht funktionieren könnte, eine Podcast-Serie auf den Weg zu bringen, die investigativ recherchierte Geschichten, die auch in schriftlicher Form passieren, in Audio zu erzählen, mit so ein bisschen einem hörspielmäßigen Vibe.
Ja, Wirtschaft fällt mir ein, das macht ihr auch. Ne? Ihr arbeitet Industriefilm, hattest du mir, glaube ich, gesagt, für Stiftungen, für die ihr auch, oder für eine auf jeden Fall, auch Filme produziert.
Genau, also in dem Bereich, der uns sozusagen auch als DokumentarfilmerInnen am Herzen liegt, haben wir uns da jetzt auch breiter aufgestellt, dass wir da auch Filme machen.
So, last but not least, hier noch Alexander Hammer.
Du bist Andreas.
Andreas, ich
habe bist aber ja, nicht die Einzige, der das passiert.
Andreas Hammer, du bist Schauspieler, Autor und Produzent. Genau, wir konnten vorher nicht telefonieren, darum kannst du jetzt mal loslegen, bitte, was du genau machst.
Ja, also für mich ist es immer noch ganz aufregend, öffentlich als Autor und Produzent genannt zu werden, weil das so ein etwas ist, was sich so in der Corona-Zeit ergeben hat. Ich bin ursprünglich Schauspieler, habe hier in Leipzig studiert und war ganz lange hauptsächlich am Theater und habe nebenbei nur so ein bisschen gedreht. Und während der Pandemie war auf einmal stand alles still und ich hatte Zeit und habe dann mit Freunden, haben wir ein Drehbuch für einen Kurzfilm geschrieben, den dann auch produziert, damals mit Crowdfunding. Also das war auch ein queerer Stoff, der nicht gefördert wurde. Deswegen ist Community, wie hast du es genannt, Cornelius? Ja, genau, Entschuldigung, ja, aber danke, genau. War das ein bisschen der Ansatz davon. Und ich habe total Blut geleckt dabei und so eine Leidenschaft entdeckt, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie habe. Und bin jetzt seit 2 Jahren freiberuflich und habe so dementsprechend diese unterschiedlichen Bereiche, die mich auch ganz gut absichern. Weil jetzt nur vom freiberuflichen Spielen und Drehen könnte ich wie so viele Kollegen und Kolleginnen wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt leben.
Vielleicht noch, was für Filme produzierst du?
Also wenn man mal noch einen absieht, den ich irgendwie vor 10 Jahren mal gemacht habe, war der letzte ein queerer Film. Es war eine Komödie, so eine schwarze Komödie über Konversionsmaßnahmen. Kälber mit 2 Köpfen. Lief auch hier im Kurzfilmprogramm vom Filmverband. Und das sind tatsächlich auch die Sachen, die mich weiter interessieren. Also ich schreibe vor allem in Kollektiven mit anderen zusammen. Queere Stoffe, auch gesellschaftsrelevante, die sich mit Rechtsextremismus beschäftigen und sowas. Also das, was halt in der Welt um mich herum passiert, nutze ich so, um das, muss es irgendwo loswerden, kreativ. So. Und wage mich jetzt in die unfassbare Bescheuertheit, eine Produktionsfirma gründen zu wollen in dieser Phase und hoffe, dass das funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, also ich bin schon in so viele Becken gesprungen, wo irgendwie Haifische ohne Ende sind. Dann werde ich das irgendwie bestimmt auch überleben und hoffe, dass das funktioniert.
Aber bisher, da du mehrere Standbeine hast, läuft es ganz
tatsächlich
gut.
Kann ich sagen, habe ich jetzt das Glück, dass ich zum ersten Mal dieses Jahr mehr verdiene als in der Festanstellung am Theater, was jetzt auch nicht so ein großes, es ist jetzt nicht so schwer, obwohl es da auch besser wird. Aber es ist okay. Tatsächlich die unterschiedlichen Standbeine die wie so ein Oktopus, wenn ein Arm ein bisschen verkümmert, übernimmt der andere.
Gut, schön zu hören.
Was ein Bild.
Aber du hast gesagt, wenn wir letztes Jahr gesprochen hätten, dann hätte es vielleicht noch anders ausgesehen. Also es ist auch in Bewegung viel. Ne?
Ja, total. Also ich, also das erste Jahr meiner Freiberuflichkeit, also da habe ich glaube ich überhaupt nicht gedreht und hatte nur Vorstellungen, die quasi noch am Theater waren. Und dann hatte ich noch eine Treatment-Förderung. Ja, und dann Arbeitslosengeld. So, das ist das. Das ist glaube ich das auch, was man sagen kann, was vor allem als Spieler, was einfach viele begleitet. Ne? Also wir sind hier eine Gruppe in Leipzig, ich weiß nicht, ob das alle wissen, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, die Leipziger Schauspieler oder die Leipziger Lerchen. Wir sind so ein Zusammenschluss von, ich weiß gar nicht, wie viele wir mittlerweile sind, irgendwas, ich würde mal sagen, über 50, zwischen 50 und 100, denen es ähnlich geht, also die hauptsächlich freiberuflich arbeiten oder immer mal wechseln. Und da merkt man, wie schwierig das auch ist, in dem Feld auch zu bestehen. So, und ich kann aber jedem raten, mal auf die Website zu gehen von den Leipziger Schauspielern. Wir sind eine tolle Truppe.
Super. Schön Positives zu hören. Wir haben ja auch einiges Positive ja gehört und wollen jetzt darüber reden, was noch besser werden kann. Und jetzt fange ich nochmal bei dir wieder an, Dina. Welche Art von Unterstützung würdest du dir wünschen oder wo würdest du sagen, ist, sagen wir mal, Luft nach oben, wo sich unbedingt etwas verbessern oder verändern müsste?
Genau, es sind einige Sachen, aber was ich ja schon angesprochen hatte, wäre tatsächlich die Möglichkeit, dass Autoren, die auch fürs Fernsehen Stoffe entwickeln, einfach das abgesicherter tun können. Also ich höre da auch ganz viel von KollegInnen, gerade jetzt zuletzt beim MDM Sommerfest wieder gehört von jemandem, der sogar vom Sender quasi das Thema bekommt und beauftragt wird, es zu entwickeln. Aber Geld gibt es dann im Zweifel erst, wenn das dann wirklich auch redaktionell durchgeht. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation für Leute, die nur davon leben. Dann kommt der Oktopus zum Tragen, aber dann ist es halt sehr schwer, sich auf den Stoff und die Entwicklung zu konzentrieren.
Das heißt, wenn es nicht durchgeht, dann gibt es
dann hätte er keine, dann hätte er in dem Fall keine. Also er hat dann gleich gesagt, er macht es nicht, weil es geht natürlich nicht. Also es ist einfach nicht möglich. Genau, und für uns ganz konkret, weil wir eben eine kleine Produktionsfirma sind, sind wir immer auf der Suche nach Zwischenfinanzierung, wenn wir jetzt so eine große Produktion wie für die ARD machen, dass wir da einfach im Produktionsprozess natürlich Gelder brauchen. Und es gibt ja in Berlin-Brandenburg und auch von Sachsen-Anhalt weiß ich das einfach, Banken, die dann auch, die Investitionsbank, die dann ein spezielles Programm hat, auch für Filmproduktionsfirmen. Das gibt es halt hier in Sachsen nicht und das wäre jetzt für uns zum Beispiel total hilfreich gewesen. Stattdessen habe ich dann alle Kollegen abgegrast und gefragt, mit wem sie so zusammenarbeiten. Aber dann sitzt man halt zum Teil bei der eigenen Hausbank, die halt von der Filmproduktion jetzt wenig Ahnung hat. Genau, das wäre sehr hilfreich.
Das heißt, in den anderen Bundesländern gibt es das von den Fernsehsendern zum Beispiel oder auch von den Fördereinrichtungen, so eine Zwischenfinanzierung?
Also von den Fernsehsendern nicht, das ist bei allen Öffentlich-Rechtlichen so geregelt, aber es gibt eben Banken, die das dann, die darauf spezialisiert sind, wie die Investitionsbank Berlin-Brandenburg oder eben in Sachsen-Anhalt. Mhm.
Und die gibt es ja nicht?
Das gibt es bei der SAB leider nicht.
Gut, das wäre auch nochmal was, wie man die Banken irgendwie mit ins Boot holt. Jana, wie ist es bei dir? Du hast ja auch schon beschrieben, wie schwer die Situation sein kann, dass ihr euch mit einem Film über das ganze Jahr retten müsst. Was müsste anders sein?
Ich habe gerade eine ganze Latte von Dingen in meinem Kopf. Ich versuche es, Dinge rauszupicken. Also ich glaube, wir sind wie so viele auch so ein bisschen auf der Suche nach der Cash-Cow. Und wir haben tatsächlich gemerkt mit diesem einen Fernsehfilm im Jahr, dass das vielleicht schon auch etwas ist, was man sich für die Zukunft mal überlegen sollte, ob man es schafft, irgendwie eine, jetzt nicht eine Reihe, aber irgendwie da eine Regelmäßigkeit reinzubringen, wo auch dann nicht das ganze kreative Potenzial natürlich reingeht, dass wir natürlich mehr in die Kinostoffe stecken. Ich glaube, was ich mir aber für unsere Kinostoffe einfach wünsche, ist Mut auf Seite der Sender und auch der Förderungen, wieder, wie gesagt, mehr die Bundesförderung, einfach auch mal Stoffe zu unterstützen, die nicht so die sichere Bank sind, also die nicht Romanverfilmungen sind, sogenannte, also nicht auf so einer sogenannten IP beruhen, die Stoffe sind, die nicht unbedingt von ganz etablierten FilmemacherInnen inszeniert werden. Die Stoffe sind, die vielleicht auch mal ein bisschen wehtun. Also wir haben sehr viele davon, wenn man auf unsere Seite geht. Wir suchen uns auch die Stoffe aus, die nicht einfach sind. Aber einfach, weil wir glauben, dass es wichtig ist, diese Geschichten zu erzählen. Und wir merken, dass wir immer wieder an den Punkt kommen, dass uns gesagt wird, das Drehbuch ist super, das ist total spannend, aber es ist jetzt einfach nicht die Zeit dafür. Und ich glaube, wenn wir uns weiter immer wieder sagen, es ist nicht die Zeit dafür, dann werden diese Projekte untergehen. Und dann werden auch so herausragende Projekte wie Systemspringer, wo das übrigens auch damals gesagt wurde und alle gesagt haben, es guckt sich doch niemand 2 Stunden lang schreiendes Kind an. Und am Ende hat der Film 600.000 ZuschauerInnen gemacht und unfassbar viele Preise gewonnen. Das ging auch nur, weil wir damals, also weil die ProduzentInnen einfach gesagt haben, wir glauben da jetzt dran, wir machen es jetzt. Weil auch die Redaktion vom kleinen Fernsehspiel damals gesagt hat, also Burkhard Althoff, wir glauben da dran, wir machen das jetzt. Wir machen es ohne Verleih, wir machen es ohne Vertrieb, weil wir alle gesagt haben, wir machen es für ganz, ganz, ganz wenig. Wir haben 67 Drehtage gemacht für sehr, sehr wenig Geld für ein Debütfilmbudget. Und das ist aber natürlich ein Produzieren auf einem Level, auf dem wir heute nicht mehr arbeiten können und auch nicht wollen, weil natürlich auch soziale Nachhaltigkeit einfach etwas ist, was uns sehr wichtig ist. Und deswegen, ich glaube, ich würde mir da einfach das Vertrauen wünschen in unsere Talents und gerade auch, und jetzt komme ich zum Regionalbezug, in einer Region, in der wir keine Filmhochschule haben. Das heißt, wo wir einfach auch mit Talents zusammenarbeiten, die nicht in Ludwigsburg oder in München oder in Berlin oder eben einer gleichrangigen Filmhochschule hier in der Region studiert haben, aber trotzdem große Talente sind, tolle Drehbücher schreiben, dass man das denen zutraut und selbst wenn da Zweifel sind, dass man uns als Produzentinnen, und da meine ich jetzt nicht nur die Oma-Inge-Film, sondern alle mitteldeutschen Produzentinnen zutraut, dass wir uns ja fähige Talente aussuchen, mit denen wir arbeiten. Ich glaube, das ist das, wo wir uns am häufigsten in die Augen schauen und sagen, das würden wir uns einfach wünschen.
Welche Rolle spielt es, dass ihr schon so einen erfolgreichen Film gemacht habt? Hat man da nicht schon so ein bisschen so einen kleinen Vorschussbonus, wenn man mit solchen Filmen schon um die Ecke kommen kann?
Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Netzwerk. Und das Netzwerk ist auch, das hätten wir so nicht. Das liegt auch daran, dass Frauke, und das muss man ihr wirklich sehr hoch anrechnen, in den anderthalb Jahren, also der Film lief 2019 auf der Berlinale und sie ist danach anderthalb Jahre lang mit dem Film wirklich um die Welt gereist. Sie war in Mexiko, die war in Südkorea. Sie ist überall mit hingefahren und hat Kontakte aufgebaut. Und sie hat wirklich in sehr, sehr vielen Ländern dieser Welt Kontakte und natürlich aber auch in Deutschland. Dazu kam dann das Netzwerk, das ich mitgebracht habe, so mehr auch aus der Praxis. Und ich glaube deswegen, dass wir uns gehen schon alle Türen, an die wir klopfen, irgendwie auf. Und wir merken auch, dass ein großes Interesse da ist und dass dieses Argument Systemsprenger auch 5 Jahre später irgendwie immer noch funktioniert. Ich glaube aber nicht, dass wir es dadurch unbedingt also man muss ja nur mal, und ich gönne unseren Kollegen von Weidemann Brothers wirklich alles und es ist fantastisch, was die machen, aber man muss sich das schon auch mal nebeneinander stellen. Es sind 2 Firmen, die damals auf einem, die Weidemanns hatten schon ein bisschen mehr gemacht, aber trotzdem auf einem ähnlichen Niveau unterwegs waren und mal gucken, wo die jetzt sind, weil die natürlich auch, als Systemsprenger rauskam, 4 ProduzentInnen waren und natürlich einfach während Jonas Weidemann da gepusht hat, auch in der Firma mehr vorantreiben konnten und die Oma eingefallen. Also ich glaube, daran kann man schon ablesen, dass es natürlich ein sehr, sehr großer Boost auf der einen Seite war, aber jetzt nicht bedeutet, dass wir jetzt alle unsere Filme finanziert kriegen, nur weil wir mal Systemsprenger gemacht haben. So.
Vielleicht noch ganz kurz, was für Themen sind das dann, die dann nicht unterkommen?
Also das fängt bei einem Thema an, wo es vielleicht für den einen oder anderen oder die andere auf der Hand liegt, wie Suizid. Es betrifft aber auch zum Beispiel einen Film über Klimawandel und Erderwärmung, wo auch wir da gehört haben, es ist vielleicht nicht die Zeit, wo wir uns fragen, wann, wenn nicht jetzt?
Von den Redakteuren, also die das sozusagen...
Genau, also wo einfach die, und aber auch von Jurys, wo die es ist ja klar relevantes Thema, aber die Dringlichkeit der Geschichte ist jetzt einfach noch nicht so da. Und Punkt.
Okay, also da würdet ihr euch mehr Unterstützung wünschen. Wie ist es bei dir, Sören? Also wo würdest du Defizite sehen und sagen, das würde mir helfen, vielleicht eben auch mit meiner Firma eben dahin zu kommen, wo ich noch hin möchte?
Also da ich aus einer Zeit komme, wo es hier dieses ganze Programm, was hier jetzt die letzten Jahre in Mitteldeutschland angelaufen ist, diese Nachwuchsförderung und Förderprogramme für junge Produzenten oder sowas nicht gab und schon gar nicht für Dienstleistungsfirmen und ich das alles sozusagen aus dem Nichts aufgebaut habe, glaube ich einfach, dass in der Zukunft ich mich anpassen kann und wandelbar bin und da jetzt nicht so ängstlich in die Zukunft sehe. Aber was ich mitkriege, weil ich ja auch befreundete Produzenten habe oder Regisseure, die auch Stoffe anbieten und regional hier verwurzelt sind und diese gerne drehen wollen würden, dass das nicht so einfach ist. Und das wäre zum Beispiel eine Synergie, die da wäre, das hier vorhandene Personal mit den hier vorhandenen Produzenten und Stoffen einfach zusammenzubringen und an den Start zu bringen. Das würde ich mir wünschen.
Genau, was wir dann nachher auch diskutieren werden, Dina, wie groß ist die Rolle, dass es eben nicht so eine hochentwickelte Produzentenlandschaft gibt wie in anderen Bundesländern zum Beispiel, weil, ich glaube, du sagtest es mir, oder vielleicht auch du, ich weiß nicht mehr, aber man darf nicht scheitern. Also man kann es sich nicht wirklich leisten, mit Projekten zu scheitern, weil man dann einfach nichts mehr als Backup hat, womit man sozusagen das kompensieren kann. Aber vielleicht kannst du erst mal antworten, wie groß ist die Herausforderung, dass es eben nicht diese entwickelte Produzentenlandschaft gibt, die strukturell entwickelt werden soll, worüber wir ja dann noch reden werden.
Ich würde auf den ersten Punkt eingehen. Was ich damit gemeint habe, war, dass wir Stichwort Entwicklungszeit einfach sehr, sehr viel Zeit entwickeln, in die Entwicklung stecken, mehrere Jahre in der Regel und man quasi als Produzentin, und auch da möchte ich die MDM nochmal ausnehmen, weil die MDM eine der wenigen Regionalförderungen ist, die darauf besteht, dass wir uns schon in der Phase der Stoffentwicklung als Produzentinnen eine Gage bezahlen. Das ist nicht bei weitem nicht bei allen Förderungen so. Deswegen ist die Regel immer noch, dass wir als ProduzentInnen erst anfangen, Geld zu verdienen, wenn der Film in Produktion geht. Und das natürlich meistens auch erst hinten raus. Das heißt, da liegen dann im Schnitt 3 bis 7 Jahre unbezahlte Arbeit davor. Und wenn man diese 7 Jahre dann mal investiert hat, dann muss man diesen Film auch drehen. Egal, ob das Drehbuch gut geworden ist. Und egal, ob man sagt, ja klar, das ist der Film, den wir machen wollten, der muss dann passieren. Und das ist halt irgendwie natürlich ein Umstand, der auch dem Film nicht gut tut und den deutschen Film nicht besser macht. Es gibt jetzt in der Förderreform die Bestrebungen, das zu ändern und auch eben die Entwicklung besser finanziell auszustatten. Und das ist was wir alle über die Verbandsgrenzen hinweg total begrüßen, weil es einfach auch, glaube ich, wichtig ist, dass da auch eine Sichtbarkeit für die produzentische Arbeit auch in der Entwicklungsphase geschaffen wird. Weil natürlich auch wir, klar sitzen wir nicht am Drehbuchprogramm und schreiben, aber trotzdem, wir gehen ja auch Stunden um Stunden um Stunden in Arbeit und Feedback damit rein, machen das ja auch gerne. Und gerade uns ist es auch sehr wichtig, sehr nah bei der Stoff- und Projektentwicklung dabei zu sein und auch kreative Entscheidungen mitzutreffen. Und das ist, also da hoffe ich wirklich sehr auf das neue Fördergesetz, dass das einfach ein bisschen entzerrt wird und wir auch in diesen 7 Jahren zumindest ein bisschen Geld verdienen können mit der Arbeit, die wir machen.
Das muss aber... Also ich denke ja sofort so an Gewerkschaften oder sowas, ne? Also so, naja, weil das sind ja so Standards, die man eigentlich dann auch erkämpfen muss, die Frage, was wer sowas erkämpfen kann, ich weiß gar nicht.
Unsere Verbände, und die tun das gerade.
Super, ja, sehr gut. Jonas, was würdest du sagen, was würde dir helfen oder euch helfen, was müsste anders sein, dass, sagen wir mal, das Business besser läuft?
Ich glaube, so in der Innensicht, also wenn wir jetzt uns nur auf uns beide beziehen, könnte man sagen, dass das eine Situation ist, in der Leute, die irgendwie selbstständig sind, einfach ab und zu sind. Und viele Freundinnen und Kollegen raten auch so durchhalten, durchhalten, durchhalten. Es wird schon mehr passieren. Ganz einfach formuliert wären so 1, 2, 3 Filmprojekte im Jahr nicht schlecht für uns. Und was aber so ein bisschen vielleicht auch stellvertretend für dieses Gewerkmusik wertvoll für die Runde ist, ist, dass das ganz gut ist, den Wert von Musik und den Anteil, den sie hat an einer Filmproduktion, vielleicht nicht zu vergessen. So aus der Praxis ist es irgendwie klar, ne? Der Musikmarkt durch Streaming ist globalisiert auf eine Art. Wenn man Imagefilme macht oder egal was man für einen Film macht, die Musik ist ein spätes Gewerk, das ist immer ein Moment, wo nicht mehr viel Geld da ist oder keins mehr. Und weil es auch so viel gibt, Musik auf dem Markt, die man einsetzen kann und an die man so günstig rankommt, weil sich ja der Stockmusikmarkt auch irgendwie globalisiert hat, ist es so ein bisschen selbstverständlich geworden, dass, obwohl der Partmusik so einen großen Anteil an dem Bild auch hat, dass das dann schon, das wird schon gehen, da was zu besorgen. Damit meine ich nicht große Kinofilmprojekte, ne? Ich weiß, dass da anders kalkuliert wird und das schon mit berücksichtigt wird, aber viele andere Projekte. Und wenn man das jetzt auf eine regionale Ebene beziehen möchte, würde ich gerne Leute dazu ermutigen, dass, wenn die Labels und Verlage kennen, die bestehende Musik rumliegen haben, also für den Fall, dass eben kein Budget da ist dafür, dass jemand komponiert, doch vielleicht einfach den, also sich ein Herz zu fassen und anzufragen, ob man diese Musik lizenzieren dürfte und nicht für eine 10€ Flatrate bei Artlist sich irgendwas zieht, denn man weiß, da wird es auch immer jemand anders geben, der das schon benutzt hat. Und wenn es die Möglichkeit gibt, solche Überlegungen zu tätigen, also was ist eigentlich mit denen, die das Werk geschaffen haben, was ich hier gerade an mein Bild ranklebe, vielleicht kurz zu gucken, ob es einen fairen Deal geben könnte, um das auch zu benutzen. Das ist uns schon passiert. Wir machen aber zu Musikberatungen für Fernsehproduktionen, wo manchmal die Regie einfach keine Vision hat und keine konkrete Idee. Ganz oft gibt es ja auch EditorInnen, die große Vision haben und sich auch für eine Musiklandschaft, Labels etc. interessieren, die interessante Sachen rausbringen und Freude daran haben, irgendwie in Kontakt zu sein mit diesen Leuten. Und wir wünschen uns da ein bisschen mehr Austausch und auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit oder diese Option, regionale Musik für regionale, zum Beispiel TV-Formate zu benutzen und da halt nicht so stark in den internationalen Markt reingucken zu müssen. Muss man nämlich gar nicht, weil hier ist ganz viel großartiges Material zu holen.
Also würdest du sagen, dass... ja, bitte. Auch ein fehlendes Bewusstsein, also weil das ist ja oft auch eine redaktionelle... Natürlich ist es eine Budgetfrage, aber natürlich auch eine redaktionelle Entscheidung. Will ich mir das leisten? Lege ich darauf Wert? So ein bisschen, was du gesagt hast, Jana, dass man sagt, Thema finde ich gut oder finde ich jetzt nicht interessant. Also es ist ja immer auch, finde ich, eine Frage, wie der Redakteur sozusagen drauf ist und was der da sieht.
Ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, je nach Anwendungsgebiet. Es wird bestimmt hier im Raum auch Leute geben, die sagen, hey, ich wollte das und das Stück haben und dann hat der Verlag gesagt, es kostet unglaublich viel Geld, aber es ist doch nur eine Wave-Datei. Warum soll ich dafür so viel bezahlen? Und ich glaube, es ist einfach vielleicht eine Gewohnheit geworden, also dadurch, dass Musik im Allgemeinen so gut verfügbar ist und man an alles irgendwie rankommt, dass das vielleicht einfach einen Shift macht, dass eben das Musik im Allgemeinen erstmal bestehende Musik, was Verfügbares ist, was man irgendwo herkriegt. Und wenn man zum Beispiel den Wunsch hat, diesen oder jenen Track zu lizenzieren, der vielleicht ganz teuer ist, vielleicht ist das auch ein guter Moment, um für ein Viertel des horrenden Budgets, das einem davon Universal angeboten wird, zum Beispiel, doch mal kurz Outreach zu machen und zu gucken, was es noch so gibt.
Und vielleicht zu euch zu kommen dann auch, genau.
Vielleicht, Edition Teleskop, heißt der Katalog.
Genau. Andreas, du bist gerade, glaube ich, im, ich will nicht sagen Höhenflug, aber in einer sehr optimistischen
Phase. Das wäre jetzt wirklich ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich bleibe optimistisch, ja.
Gäbe es Wünsche, einen Wunsch, den du hast, wo du sagst, das würde, das ist nicht gut, das muss anders sein, das würde mich unterstützen?
Also im Grunde geht es jetzt mal als Schauspieler gesprochen ein bisschen ähnlich wie den Produktionen, also wir oder ich und viele Kollegen und Kolleginnen würden sich das, glaube ich, auch wünschen, mehr Mut von Seiten der Redaktion, auch unbekanntere Gesichter zuzulassen. Also ich kenne etliche RegisseurInnen, Produktionen, CasterInnen, die auch immer wieder auch Leute vorschlagen, die man jetzt noch nicht kennt, die noch keinem großen Publikum bekannt sind und die dann abgelehnt werden. So, man sagt, wir erteilen die Förderung nicht, weil, naja, also die Hauptdarstellerin ist halt jetzt nicht Sandra Hüller. So. Und Sandra Hüller ist wirklich also toll. vielleicht ein blödes Beispiel jetzt, also das wäre, glaube ich, super, hier mehr Diversität zuzulassen und auch unbekanntere Gesichter zuzulassen, weil auch Sandra Hüller war mal unbekannt. So. Und da würde ich mir Mut wünschen. Auf Seiten jetzt eines jungen Filmemachers würde ich sagen, wenn wir mal über den Kurzfilm sprechen, als Einstiegssegment, da gibt es mittlerweile, oder das habe ich so herausgefunden, wie so ein Agreement, naja, das macht ja niemand, um Geld zu verdienen. Also es gibt, glaube ich, keine Mindeststandards, was man zahlen muss, wenn man Förderungen abgreift. Also belehrt mich eines Besseren. Gibt es sowas wie, naja, es müsste der Mindestlohn mindestens bezahlt werden? Hier wird genickt, heißt
wir
das ja, gibt es?
Ein Förderprogramm, ganz okay. Neues. Auch da, ja, gibt es, dann gerne mal kurz hier vorkommen, in die Runde. Nicht?
Das, nee, aber die Frage ist, gibt es das bei allen, wo man jetzt, also was weiß ich, wenn 3.000 Euro für einen Kurzfilm abgefragt werden. Also wer soll davon bezahlt werden? Davon kann man das Catering bezahlen. Das war's. Also da würde ich mir, glaube ich, andere Standards wünschen, bessere Standards und glaube ich auch die Fördersummen müssten einfach auch erhöht werden. Also mit 15.000 Euro einen Kurzfilm zu realisieren, wovon man dann auch nochmal 30% Eigenmittel irgendwie einbringen muss, dann liegst du bei irgendwas mit Anfang 20.000. Das ist halt die Realität von vielen, die quer einsteigen oder die von der Hochschule kommen. Und das ist halt schwer. So.
Also bessere Startbedingungen, wobei es gibt ja jetzt dieses Förderprogramm Fokus, was gerade aufgesetzt worden ist. Davon habt ihr auch gehört. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung oder ein guter Anfang? Wer möchte?
Ja, also ich habe mich da total gefreut, vor allen Dingen wegen dieses regionalen Bezugs. Das war jetzt hier noch gar nicht so Thema. Also das finde ich eben total wichtig, dass da regionale Filmemacher Sachen machen können und gefördert werden. Also ja, auf alle Fälle ein Schritt in die richtige Richtung.
Ein Thema ganz zum Schluss, was ich noch ansprechen möchte, was wir auch diskutieren werden. Es gibt jetzt die große Frage, sollen wir eine Medienregion in Mitteldeutschland schaffen? Kann man vielleicht nicht sagen, aber doch forcieren. Also dass man das entwickelt, dass es da einen gemeinsamen Standort gibt. Wie würdet ihr das finden? Ist das eine gute Idee, länderübergreifend vielleicht aktiv werden zu können oder Strukturen zu bauen? Jana,
guckst du? Ja, ich finde das eine sehr gute Idee, weil wir tatsächlich in der produzentischen Realität natürlich vor der Herausforderung stehen, dass wir drei Regionaleffekte bedienen müssen und natürlich aber das Level an Infrastruktur, das vorhanden ist, sehr unterschiedlich ist und auch wir haben natürlich, als wir gegründet haben, das Gespräch mit der MDM gesucht und darüber gesprochen. Und natürlich haben auch wir gehört, naja, Leipzig ist gut, aber Erfurt wäre noch besser. Und Frauke hat dann so diesen super polemischen Satz gesagt, ich werde Jana jetzt nicht vorschreiben, wo sie wohnt. So. Und das ist, ich glaube, genau das kann man halt, könnte man damit einfach aufbrechen. Und es würde vor allem auch noch ein, also wir begreifen uns ja eh als eins. Wir sind zum Beispiel auch im ProduzentInnenverband, gibt es eine Regionaldelegierte für Mitteldeutschland. Und wir arbeiten eh so eng zusammen und sind in so einem engen Austausch miteinander, dass es, glaube ich, das Leben total erleichtern würde, wenn wir auch als eins wahrgenommen würden. So.
Gut, also ich nehme mit, eine Bank wäre gut, die Finanzierung erleichtert. Ich nehme mit, dass man ausfinanziert oder besser ausfinanziert sein muss und dass RedakteurInnen offener sein sollten für Themen und auch für Musik und dass der Kurzfilm mit mehr Geld gefordert werden muss und die Infrastruktur besser entwickelt werden muss. Vielen Dank an euch. Ich gebe das jetzt gleich weiter an die nächste Runde und danke euch. Dankeschön.